Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Wenn der Schmerz das Leben bestimmt, Teil 4. Wenn der Schmerz das Leben bestimmt, fällt zahlreichen Betroffenen auch oft jede Bewegung schwer. Der Schmerz wirkt dann wie eine Bremse. Regelmäßige, gezielte Bewegungen können aber Schmerzen lindern, Verspannungen lösen, Kraft und Lebensqualität zurückbringen. Denn der Körper schüttet bei sportlicher Betätigung Dopamin und Endorphine, die sogenannten Glückshormone, aus, die ähnlich wie Opioide schmerzstillend wirken. Welche Bewegungsart geeignet ist, hängt von der Art der Schmerzen und der betroffenen Körperregionen ab. Über medizinische und psychologische sowie weitere wichtige Behandlungsaspekte sprechen wir in unserem vierteiligen Podcast zur Schmerzmedizin. Heute Schmerz aus physio- und ergotherapeutischer Sicht. Mein Name ist Christiane Hartung-Kolbaum und meine Gäste heute sind Physiotherapeutin Barbara Bugislaus-Scheel und Ergotherapeutin Cornelia Kapteiner. Beide arbeiten im Rahmen der Bewegungstherapien im interdisziplinären Schmerzzentrum Fehmarn. Herzlich willkommen.
Hallo.
Frau Bugislaus-Scheel, ich habe es gerade in der Einleitung schon gesagt, Schmerz wirkt wie eine Bremse. Und es gibt ja diesen englischen Ausdruck, use it or lose it. Was ist damit genau gemeint?
Ja, vielen Dank für Ihre einleitenden Worte. Damit sind wir eigentlich auch gleich mit einem Thema der Physiotherapie im multimodalen Setting bei chronischen Schmerzpatientinnen. Also im Unterschied zu akuten Schmerzpatienten, wo die Schonung für einen gewissen Zeitraum wirklich sinnvoll ist, sind bei chronischen Schmerzpatienten kommt es zu einer jahrelangen Schmerzvermeidung und die sind daher eher im viel passiveren Bewegungsmodus. Also der eigentliche Sinn, die Aufgabe des Schmerzes als Warnsignal ist völlig verloren gegangen. Dafür nehmen sekundäre Probleme auch durch lange Schonhaltung wie Muskelabbau und muskuläre Disbalancen komplett zu. Und es kommt zu entsprechendem Funktionsverlust und auch oftmals damit zu einhergehenden Schmerzzunahme. Wir wissen ziemlich sicher, dass der Verlust von körperlicher Fitness direkt an den Schmerzanstieg gekoppelt ist. Also deswegen ist es besonders wichtig für uns Physiotherapeuten darauf zu achten und den Fokus darauf zu legen in der Befundung des Patienten, dass die Punkte des körperlichen Funktionsverlustes sehr sorgfältig beurteilt werden.
Das heißt, Sie brechen dann diesen passiven Bewegungsmodus auf. Was sind dann genau die Ziele und Inhalte der speziellen Schmerzphysiotherapie im sogenannten ja multimodalen Konzept?
Ja, grob gesagt wollen wir Physiotherapeuten natürlich immer, dass der Patient erstmal aktiver wird und dass er in seinen körperlichen Funktionen sich verbessert. Und das wollen wir zusammen mit den Patienten erreichen. Wir definieren erstmal zusammen mit dem Patienten Ziele. Die müssen vor allen Dingen auch dem Patienten wichtig sein und sie müssen realistisch sein. Und oft sind das Ziele, die einfach dem Lebensalltag abgeschaut sind. Das können ganz einfache Dinge sein, wie zum Beispiel die Gehstrecke verbessern oder dass der Patient sich wieder bücken kann, um besser im Alltag klarzukommen. Im Grunde ist es wichtig, dass der Patient diese Ziele verfolgt, damit wir auch eine engagierte Mitarbeit von ihm erwarten können. Ich muss in der Regel dazu viele Erklärungen erstmal dem Patienten abgeben, damit er versteht, was alles zu seinem Schmerz beiträgt. Das ist nicht nur der Schmerz allein, das sind viele Faktoren, da kommen wir sicherlich gleich noch zu, die mitwirken. Wir bauen Ängste ab und wir wollen im Grunde die Selbstwirksamkeit des Patienten stärken, so dass er selbst wieder aktiv werden kann. Daneben schauen wir in der Befundung des Patienten auch immer noch, ob irgendwelche akuten strukturelle Probleme vorhanden sind, neben dem ganzen chronischen Gesamtschmerz. Die befeuern oft noch den chronischen Schmerz. Das können zum Beispiel akute Wirbelsäulenentzündungen oder Bandscheibenprobleme, Schleimbeutelentzündungen, akute Meniskusverletzungen sein oder Nervenwurzelreizungen. Das erfordert nämlich ein total unterschiedliches Management am Patient, ob da eher was Akutes oder Chronisches vorliegt beim Patienten. Also Sie sehen, der individuelle Blick auf den Patienten und die Patientin ist immens wichtig. Und es gibt im Grunde kein Vorgehen, was auf alle passt. Es gibt keine Schablone da.
Dieses Individuelle, das ist auch etwas, was wir in den vorherigen Podcasts gelernt haben, dass man wirklich immer ganz genau gucken muss, wie ist der Patient, was hat er für Probleme? Und Sie haben jetzt gerade auch angesprochen, dass es auch doch vielleicht eher was Akutes sein kann, Bandscheibenprobleme, Nervenwurzelreizung oder auch Wirbelsäulenprobleme. Welche Möglichkeiten haben Sie dann, das genau zu untersuchen? Ist das etwas, was Sie manuell dann auch, ich sag's jetzt mal, erfüllen? Oder wie wird das genau herauskristallisiert, was der Patient für Probleme hat?
Ja, im Grunde müssen Sie erstmal den Patienten ausführlich befragen. Daraus ergibt sich schon ein ganz großer roter Faden für uns Physiotherapeuten. Und dann gibt es spezifische Tests. Einmal einfach in der Inspektion, grob gesagt, gibt es ganz klare Muster, die hinweisen auf was Akutes oder eher Chronisches. Und dann gibt es natürlich auch manuelle Techniken, die wir dann benutzen, um herauszufinden, ob da strukturelle Probleme sind. Aber oftmals reicht schon eine sehr sorgfältige Befragung des Patienten aus, um davon eher mehr Klarheit abzuleiten. Also das kann man oft sehr gut auseinanderhalten, was chronisch und was akut ist. Und wir können es in der Regel reproduzieren, auch einen akuten Schmerz. Einen chronischen Schmerz hat eher so was Flächiges, überall im Körper tut's weh oder ein ausgebreiteter Schmerz. Es fing mal mit einer kleinen Stelle an und hat sich in den ganzen Körper projiziert. Das sind so ganz grobe Faktoren erstmal, wie wir es vielleicht unterscheiden können.
Da können wir gleich ja vielleicht nochmal genauer zukommen auch, was eben den chronischen Schmerz vom akuten unterscheidet. Aber was kann das Schmerzgeschehen insgesamt beeinflussen und dann auch zur Chronifizierung und Sensibilisierung führen?
Ja, da gibt es einige Faktoren, die das stark mit beeinflussen. Einmal das, was wir alle so mitbringen, unsere genetischen Veranlagungen. Wir sind oftmals prädispositioniert für körperliche Krankheiten oder Einschränkungen. Daneben ist ein ganz großer Einfluss aus unserem Alltag, wie wir uns verhalten, welche Belastungen wir haben, ob wir Unfälle hatten in der Vergangenheit, wie wir mit Sport und Bewegung umgehen, ob wir eher passiv sind oder überaktiv vielleicht auch. All das hat einen großen Einfluss. Auch natürlich, wenn ich etwas habe, eine Verletzung oder eine Krankheit, wie ich am Ende damit umgehe. Ob ich mich eher überfordere oder total unterfordere und das über eine lange Zeit. Also ganz, ganz wichtig ist es immer, wenn Sie einen akuten Patienten haben, dass er frühzeitig ganz gute Informationen über das Geschehen bekommt, dass er genau weiß, wie lange das ungefähr dauern wird, was er zu erwarten hat und wann er sich auch wieder aktiv verhalten darf. Allein das beugt häufig einer Chronifizierung vor. Und nicht zuletzt sind natürlich diese psychosozialen Faktoren wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit, seelische Befindlichkeiten, Depression oder auch Hoffnungslosigkeit, die mit dieser Erkrankung einhergehen können oder mit der chronischen Schmerzerkrankung einhergehen können, stark beeinflussend. Deswegen ist es ja auch so schön und auch so wichtig, dass wir uns im interdisziplinären Team austauschen können, um möglichst viele Facetten des Patienten und der Patientin zu erfassen.
Wir haben gerade drüber gesprochen, die Unterschiede chronischer Schmerz, akuter Schmerz. Was gibt es genau für Sie als Physiotherapeutin dabei zu beachten?
Ja, im Grunde sind da drei große Faktorengruppen, die bei allen Schmerzen, Schmerzpatienten oder überhaupt bei allen Menschen vorhanden sind. Es geht da einfach um die unterschiedliche Gewichtung. Wir haben da zum einen die Input-Faktoren. Darunter kann man verstehen eigentlich alles, was wir in der Struktur finden. Verletzungen, Erkrankungen, können auch am Nerv sein. Und im Grunde ist das oft häufig der Beginn einer Schmerzgeschichte. Dann haben wir verarbeitende Faktoren. Da gehören auch Veränderungen durch den Schmerz auf der Rückenmarks- und Gehirnebene dazu. Und auch Gefühle und Reaktionen, die wir dem Schmerz individuell entgegenbringen. Und als drittes, das sind immer die Folgen aus den ersten beiden. Zum Beispiel, wenn ich aufgrund einer Verletzung oder Einschränkung humple oder eine Schonhaltung einnehme, dann kommen da Mechanismen hinzu, die von meinem autonomen Nervensystem ausgehen. Das sind Hormonausschüttungen durch Stress zum Beispiel. Das haben wir sicherlich oft schon gehört, Cortisol und Adrenalin. Die befeuern das Schmerzgeschehen aus sich heraus dann nochmal. Aber der große Unterschied zwischen akutem und chronischem Schmerz ist eben, wie ich schon sagte, die Gewichtung. Beim chronischen Schmerz dominieren deutlich die verarbeitenden und die Output-Faktoren. Der hat einen langen Zeitfaktor hinter sich, der Patient, und ist in der Schonhaltung und Vermeidung. Und die Bewegung wird oftmals vermieden, weil er auch Angst vor neuem Schmerz hat. Und Stresssymptome triggern zusätzlich dann die ganze Schmerzverarbeitung. Also für uns als Therapeuten ist es auch im Beginn immer total wichtig, sich klar zu machen, wie groß welche Anteile gewichtet zu sein, weil das ein unterschiedliches Management bedeutet. Bei chronischen Schmerzgeschehen haben wir viel weniger sogenannte Hands-on-Techniken, dass wir viel weniger manualtherapeutisch oder osteopathisch oder mit Weichteiltechniken an der Struktur arbeiten. Da ist es vielmehr wichtig, dass wir Education dem Patienten geben bezüglich mit dem Umgang von Bewegung und ihn ganz langsam schrittweise in Richtung Belastung steigern.
Wir haben vorhin auch noch mal das Thema angesprochen, eben, Sie hatten gesagt, passiver Bewegungsmodus. Wie kann man einen Patienten, eine Patientin mit chronischem Schmerz wieder ja aktiv ins Leben bringen, dass er gegen den Schmerz gegen angehen kann?
Das Wesentliche aus meiner Sicht ist, im Grunde den Patienten erstmal gut zu erklären, die Zusammenhänge, was alles sein Schmerz, seinen individuellen Schmerz ausmacht. Und damit auch die einhergehenden Verhaltensweisen ihm aufzuzeigen. Was passiert, wenn er sich schont? Was kommt zu sekundären Veränderungen? Dass er versteht, was überhaupt alles dieses Schmerzgeschehen ausmacht. Und dann, wir nennen es Graded Activity, dass der Patient ganz kleinschrittig an Bewegung herangeführt wird. Die Gefahr ist häufig im Alltag, dass der Patient motiviert kommt. Er möchte ja auch gerne was verändern, wenn er bei uns ist, sich dann aber gerne überfordert. Und durch die Überforderung wieder in den Schmerzmodus kommt, in die Vermeidung, weil er wieder schlechte Erfahrungen mit Bewegung und Sport gemacht hat. Wir erklären ihm auch, dass im Grunde eine komplett schmerzfreie Bewegung zu Anfang gar nicht unbedingt das Ziel ist. Wir sind da auch gerne mal darauf angewiesen, dass schmerzreduzierende Medikamente erstmal Bewegung möglich machen. Also das zeigt wieder, wie wichtig auch diese Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen ist. Wir wissen aber ziemlich genau aus Studien, dass die Zunahme an Bewegungskompetenz und Aktivität und Fitness langfristig schmerzdämpfend wirkt. Also wir als Physiotherapeuten versuchen oft im Kleinen und im Einzelsetting zu üben, was nachher die therapeutischen Kolleginnen dann in Gruppen- und Kreativtherapien versuchen zu verankern, in die Bewegungsleichtigkeit und in die Freude wieder zurückzuführen, sodass der Lebensalltag wieder ein bisschen entspannter wird diesbezüglich.
Dann ist es ja auch nicht alleine nur die Bewegung, also die Physiotherapie, und das wäre dann jetzt auch unsere Überleitung zu Frau Kapteiner, die als Ergotherapeutin genauso zu dem Team gehört und im Bereich der Bewegungstherapien arbeitet. Herzlich willkommen, Frau Kapteiner.
Hallo.
Frau Kapteiner, wir haben jetzt gerade von Frau Bugislaw-Scheel viel zum Thema Physiotherapie und Schmerz gehört. Sie sind Ergotherapeutin. Wie entwickeln Sie das Behandlungskonzept für die Schmerzpatienten? Und wir haben auch gehört, das war in allen Podcasts, dass es wirklich auch immer individuell auf den Betroffenen ausgerichtet ist. Aber wo legen Sie Ihre Schwerpunkte im Behandlungskonzept?
Also der Schwerpunkt in der Ergotherapie liegt immer daran, dass der Patient einen Nutzen oder eine Bereicherung auch für die alltägliche Handlungskompetenz hat. Also zum Beispiel, wenn der Patient sich jetzt wünscht, die Strümpfe wieder selbst ankleiden zu können, da liegt der Schwerpunkt oder der Behandlungsansatz zum Beispiel darin, die Beweglichkeit einfach dahingehend zu steigern, dass er das schafft, oder die Bedienung eines Hilfsmittels zu gewährleisten. Das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt.
Wo haben Sie denn Schnittstellen zur Physiotherapie und was unterscheidet die Ergotherapie von der Physiotherapie?
Prinzipiell ist das Ziel immer, von allen Berufsgruppen im interdisziplinären Team sich zu ergänzen. Und allein dadurch, dass man den Menschen als Einheit oder als Ganzes betrachtet, entstehen natürlich Schnittstellen. Also gerade zum Beispiel auch wieder Thema Alltag, Verbesserung der Teilhabe, der Eigenständigkeit im Alltag. Wenn der Patient dahingehend ein Ziel hat, einfach wieder weitere Strecken gehen zu können, mehr Ausdauer zu haben oder einfach im Alltag mehr Selbst, also eine größere Selbstständigkeit wieder zu erlangen, dann entstehen dadurch allein schon Schnittstellen in der Behandlung.
Und was genau sind die Inhalte der Ergotherapie für Patientinnen und Patienten mit chronischen Schmerzen?
Also unabhängig davon, welche Problematik der Patient mitbringt, ist es immer wichtig, gerade im Erstgespräch mit dem Patienten zusammen eine Zielvereinbarung zu treffen, was auch meine Kollegin schon gesagt hat. Es geht im Grunde genommen über das Ziel. Das Ziel ist die Motivation und das Angebot ist ein Angebot zur Selbsthilfe. Die Aufgabe in der Ergotherapie gerade am Anfang ist die Einweisung in die Anwendung von Eis, also in Form von Nasseis zum Beispiel oder in Form von kalten Erbsen zur Behandlung der schmerzhaften Stellen. Das hat einfach den Hintergrund, dass der Schmerz dadurch kurzzeitig unterbrochen werden kann und einfach mal sich ein anderes Gefühl als nur Schmerz einstellt. Natürlich, wenn eine negative Erfahrung mit Eis verknüpft wird oder einfach auch bei der Handhabung, sollte das dann wieder eingestellt werden. Des Weiteren ist es wichtig, dass aktivierende und auch entspannende Techniken angeboten werden müssen. Auch wieder mit dem Hintergrund, dass eine Eigenanwendung dessen möglich ist und natürlich eine Schmerzreduktion oder ein positives Gefühl damit verknüpft wird.
Es gibt ja auch Schmerzbilder, für die kommen ausgewählte Therapieverfahren zur Anwendung. Beispielsweise die Spiegeltherapie, von der ich gelesen habe, die Sie ja auch anbieten. Was genau beinhaltet diese Therapie? Was muss man sich darunter vorstellen?
In der Spiegeltherapie geht es im Grunde genommen darum, das Gehirn so ein bisschen auszutricksen. Also der Patient konzentriert sich auf den Spiegel und auch auf das, was er darin sieht. Wird nun jetzt zum Beispiel die weniger betroffene oder nicht schmerzhafte Seite in Aktion gespiegelt, dann sieht es für den Patienten mit dem Blick in den Spiegel so aus, als würde die schmerzhafte Seite sich bewegen. Und das vollkommen schmerzfrei. Also ich sag's mal in Form eines Beispiels am besten. Ne? Wenn jetzt die linke Hand schmerzt, dann stelle ich den Spiegel so auf, dass die rechte Hand gespiegelt wird. Damit kann man dann Aktivitäten mit dem Patienten vereinbaren, die er ausführt. Und durch den Blick in den Spiegel wird die rechte Hand ja gespiegelt und er sieht im Grunde genommen seine linke Hand, die ja sonst immer schmerzhaft ist. Und je häufiger man das macht, desto erfolgreicher können eben die Auswirkungen sein, da das Gehirn dieses positive, nicht schmerzhafte Erlebnis speichert.
Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann ist das Gehirn auch tatsächlich ausschlaggebend. Wenn ich es in Tüdelchen überliste, indem ich diese Spiegeltherapie anwende, kann ich Schmerzen reduzieren. Kann man das so formulieren?
Genau. Also wenn es positiv abgespeichert wird, auch die Anwendung an sich. Also die Spiegeltherapie, wenn die Anwendung durch den Spiegel positiv ist, dann wird es auch genauso abgespeichert. Wenn jetzt aber die Spiegeltherapie Schwindel oder eher Übelkeit auslösen würde, dann würde man das an dieser Stelle natürlich auch wieder abbrechen, weil es halt eine Negativierung wäre dann. Man möchte in der Schmerztherapie eher positive Erlebnisse schaffen und genau, wenn die Spiegeltherapie dementsprechend positiv ist, wird sie auch so abgespeichert.
Also spielt das Positive dann eine große Rolle? Wir haben bei Frau Bugislaus-Scheel das gehört und auch in den vorherigen Podcasts, dass sich ja viele Betroffene in so einem Teufelskreis befinden. Das heißt, sie haben Angst vor den Schmerzen und das hindert sie eben daran, bestimmte Bewegungen auszuführen, am Leben teilzunehmen, die Lebensqualität ist gemindert. Wie kann die Ergotherapie aber genau Angst abbauen? Das ist ja ein großer Faktor, ein großer Schwerpunkt auch in ihrer Therapie.
Ja, genau. Da möchte ich noch mal ein bisschen vorwegnehmen, dass die Angst an und für sich ja gar nichts Schlechtes ist. Also es ist ein sehr ursprüngliches und auch wichtiges Gefühl aus der Evolution, was uns ja auch vor Gefahren schützen soll. Na, also in einer Gefahrensituation entwickeln wir Angst und diese Angst, dieser akute Stress macht ja, dass wir uns entscheiden. Entweder wir flüchten oder wir greifen an. Und von daher ist Angst sehr wichtig. Wenn jetzt aber die Angst chronisch wird, im Falle bei der Angst vor dem Schmerz löst das natürlich einen dauerhaften Stress aus. Also damit keinen akuten, sondern einen chronischen Stress. Und das macht eine erhöhte Grundspannung im gesamten Körper oder in vereinzelten Körperregionen. Und um das zu unterbrechen, ist es ganz wichtig, dass der Patient sein Verhalten bezüglich der Angst verändert. Das heißt, er muss im Grunde genommen lernen, sich zu kontrollieren und eine andere Strategie entwickeln, um, sich ein bisschen zu entspannen. Das gelingt natürlich jetzt nicht von jetzt auf gleich, sondern es ist wirklich ein Lernprozess, der sich auch über Jahre entwickeln kann. Hilfreich zum Beispiel sind da die regelmäßige Umsetzung von bewusstem und angeleiteten Atmen. Also zum Beispiel die Atmung 4-7-11, wobei 4 Sekunden eingeatmet wird, 7 Sekunden ausgeatmet wird und das über 11 Minuten lang. Das durch eine Anleitung am Anfang oder auch überhaupt über den gesamten Zeitraum des Übens ist ganz wichtig. Hinzu kommen andere Entspannungstechniken, wie zum Beispiel in der Bodyscan aus dem Achtsamkeitstraining. Und ganz wichtig ist, diese Entspannungstechniken oder diese Veränderungen in den Alltag zu integrieren. Das heißt, in die Normalität mit reinzubringen und allein mit dieser Fähigkeit, das regelmäßig zu machen, sich zu entspannen, ruhig zu atmen, schafft man praktisch einen Gegenpol zu dieser chronischen und permanenten Angst und es besteht so auch die Möglichkeit, dass Ängste abgebaut werden können.
Sie haben einleitend ja gesagt, es ist ein Angebot zur Selbsthilfe. Das heißt, Patienten, Patientinnen bekommen von Ihnen, ja, ich sag mal, Anleitungen, wie sie selber letztendlich dann im Alltag damit umgehen können mit dem chronischen Schmerz oder sollen. Was raten Sie Betroffenen nach der Behandlung, damit sie eben am Ball bleiben auch?
Im Grunde genommen ist es wichtig, einfach zu schauen, auch wieder individuell, was hat mir geholfen? Also es gibt ja in der Regel ein großes Angebot an Techniken, an Übungen, ob das jetzt von der Physiotherapie ist, von der Ergotherapie oder auch von der Psychotherapie. Ich denke mal, man gerade im Alltag, wenn dann der berufliche Alltag auch dazukommt, und auch der normale Alltag im Haushalt, ist es einfach wichtig zu schauen, dass man hier auch keine Überforderung für sich schafft, sondern einfach guckt, man pickt sich praktisch raus, was hat einem gut getan und das dann einfach weiter zu verfolgen. Allein schon durch dieses Gefühl, ach, das hat mir gut getan, speichert ja auch der Körper und auch das Gehirn ab, so okay, ich mache jetzt was für mich, ich schaue jetzt, dass es mir besser geht und dafür wende ich diese einzelnen Techniken an, die ich mir jetzt gerade gezielt auswähle.
Das heißt, für sich selber so einen kleinen Stundenplan entwickeln, wo man sich dran erinnert, was hat mir gut getan und das dann immer wiederholen im Alltag.
Genau, da ist einfach die Selbstfürsorge im Alltag wichtig. Also es bringt nichts, wenn man Stress auslöst, sondern einfach guckt, wie kann ich das positiv integrieren, was schaffe ich und was kann ich einfach auch mal liegen lassen.
Das ist für mich ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Bugislaw-Scheel. Vielen Dank, Frau Kapteiner. Das war unsere Podcast-Reihe zum Thema Schmerzmedizin. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Dankeschön. Tschüss.
Das war Ameos mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartun-Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.